TU Vision, ein Gesprächsformat der Technischen Universität Wien. Vom Wegwerfen und Wiedererfinden, Kulturwandel in Kunst und Wissenschaft. Im Gespräch Sabine Kössegi, Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation, Bernadette Greis, der Fakultät für Architektur und Raumplanung, mit dem Autor Arno Geiger, Andrea Kessler und Peter Kneidinger der Materialnomaden, sowie Alexander Hagner und Ulrike Schartner von Gaupenraub.
Unsere Frage an euch alle wäre, wann war dieser Moment, wo man feststellt, dass Abfall ein Mehrwert ist, was immer dieser Abfall auch ist? Und wann ist dieser Moment, wo sich Müll in Glück verwandeln kann? Vielleicht geht es auch um diesen Moment, wenn man die Perspektive ändert oder den Blickwinkel ändert, wo etwas Scheinbares Wertloses, so wie wir es gelernt haben, eigentlich das Altpapier Müll ist oder ein kaputtes Gebäude Müll ist. Wann beginnt dieser Perspektivenwechsel oder wann verändert sich dieser Zugang zu Abfall oder Müll?
Also es gab, glaube ich, einfach nur aus meiner Geschichte heraus dieses achtsam mit allem, was vorhanden ist, umgehen. Irgendwie freut es mich jetzt in dieser Runde zu sehen, dass wir eigentlich nur mit Geschenktem arbeiten. Also dieses Wort Müll verwenden wir ja eigentlich auch gar nicht in unserer Arbeit, auch nicht Abfall, weil wir nicht mit Abfall arbeiten, sondern mit eben Materialien, die etwas in einem selbst auslösen. Und dieses Ordnen und dieses Kreative, das sozusagen im Vorhandenen steckt, ist etwas, was einfach eine große Bereicherung darstellt in unserer Arbeit.
Und bei mir war es, ich war ja jung, als ich da in das Altpapier reingefallen bin. Ich war Student hier in Wien, ganz in der Nähe, als ich am Naschmarkt 5 Kartons mit Büchern bei der Containerstation gesehen habe und ich dachte, ja, die nehme ich mit. Und dann mit der Zeit lernt man, dass die Dinge eine Seele schon beinhalten. Also, dass vorhandene Formen, vorhandene Inhalte nur wiederbelebt werden müssen. Und ich glaube, das wissen wir alle, aber die Frage ist halt, wie weit bin ich bereit zu gehen? Also das war schon in den 90er Jahren so was wie Containern, das Wort gab es noch gar nicht. Und Dumpster-Diving, und ich bin mir seltsam vorgekommen und ich habe es nicht erzählt zu Hause, dass ich das mache, aber ich fand es herrlich, also es ist großartig. Und die Dinge besitzen, also da ist ein Geist drinnen, da ist Leben drinnen, da ist Form drinnen.
Glücksmomente kommen immer wieder, nämlich dann, wenn ich vorhabe, ich baue mir, ich mache mir, ich verändere. Und dann überlege ich, wie ich es will. Und dann gehe ich aber zuerst mal schauen, was ist denn da, was gibt's. Und meistens muss ich dann gar nicht zum Baumarkt oder gar nicht irgendwas bestellen oder kaufen, sondern meistens finde ich die Dinge, die ich brauche, um diesen Zustandsänderung herbeizuführen. Und das macht mich glücklich, wenn ich nicht dieses System bedienen muss. Das fordert wirklich Kreativität, wenn man was im Kopf hat. Und jetzt nicht dieses nach dem 5-Jahres-Plan, wenn man so will, verfolgen, sondern dann zu schauen, und was habe ich da? Und was kann ich damit? Oder wie nahe komme ich ans Ziel? Und oft gibt es dann eine Autodynamik, wo ja etwas zwar anderes entsteht, aber das macht mich glücklicher, als wenn ich jetzt genau die Vorstellung, die ich im Kopf hatte, genauso realisiere. Das ist wie sich selbst befruchten. Und deswegen, bitte, wir müssen, nicht sollten, Konjunktiv, wir müssen mal schauen, dass wir das Auslangen finden mit dem, was wir alles haben und da zweites, drittes Leben oder einfach mal damit klarkommen, anstatt immer wieder weiter, mehr und noch eins.
Mir ist der Robert eingefallen. Der Robert ist ein Baggerfahrer gewesen, Sie haben vorher da diese Betonelemente gesehen, die wir von der OMV-Zentrale runtergenommen haben mit einem 60-Tonnen-Hydraulikbagger. Das ist ein ordentliches Gerät. Und der Robert selbst, der wie mit einer Pinzette die Teile runtergenommen hat und es für ihn eine Challenge war, das runterzunehmen. Er hat aber nicht gewusst, für was. Also er hat es runternehmen müssen. So. Und 3 Jahre später haben wir die eingebaut und die Projektleiterin war total aufgelöst und hat gesagt, der Robert war da, der Baggerfahrer, der diese Teile runtergenommen hat, und der war Er war gerührt. Er war gerührt, dass seine Arbeit Sinn gemacht hat. Also dieses Sinnstiftende, denke ich, ist so ein Moment, den man so oft nicht erfahrt, wenn man ja nur einen kleinen Teil in der Wertschöpfungskette abbildet. Ja. Und dann hat man aber diesen Sinn erkannt und die Menschen nehmen ihre Familie mit und zeigen, was sie geleistet haben. Und das ist schon so, also ein schöner Motor.
Warum wieder was Neues produzieren? Wir haben schon so viel. Und wenn man darüber nachdenkt, wie viele Wohnungen wir von unseren Verwandten räumen und wie viel da ist, das belastet ja oftmals. Und deswegen will ich in dem Sinn einfach auch nichts neu Produziertes erzeugen, sondern mit dem Vorhandenen agieren.
Jetzt haben Sie über das Glück gesprochen und das Beschenktwerden. Und Arno Geiger schreibt aber auch in seinem Buch, dass es ein Buch über ein kulturelles Gedächtnis ist. Und er schreibt auch, dass es das Müll im Müll das kommt, was erledigt ist. Ja. Und im Müll ist die Wahrheit, das in Ungnade Gefallene, nicht die geschönte Vorderseite, sondern die mickrige, das Schwache, das an der Rückseite heruntergefallene, eine Geschichte von unten. Und was mich oder was uns sehr interessiert an dem und was wir auch so ein Stück weit ein Gefühl haben, warum das so schwierig ist, auch die Gesellschaft zu einem Umdenken zu bewegen, ist, dass mit Müll eben auch stigmatisiert wird. Ja? Und dass es bei uns Menschen Scham auslöst, wenn wir quasi zum Beispiel in der Vinzi-Raster vielleicht, wenn ich mir denke, dass es Menschen gibt, die eben marginalisiert sind und die sich vielleicht schämen über ihre Armut oder dass man sich schämt, wenn man im Container herumstöbert. Und das würde mich interessieren, wie wir einen kulturellen Wandel eigentlich auch schaffen können, dass die Rückseite sozusagen nicht das Weggeworfene ist, sondern das Geschenk.
Ja, ich denke, es rührt an tiefe Dinge gesellschaftlich, dass tatsächlich bei uns die Fassade, das Repräsentieren nach außen so von elementarer Wichtigkeit ist, da kommt eben das Zweitrangige dann ins Spiel, dass so ein Bewusstsein auch wichtig ist, dass wir alle mangelhaft sind, zweitrangig und trotzdem was Ganzes, was Reiches und vielleicht auch reicher, dadurch, dass wir schon gewisse Beschädigungen haben. Und ich glaube, wir haben da alle das gleiche Interesse, weil es geht letztlich um Menschenbild. Also wie sehen wir uns als Menschen in Beziehung zu dieser Welt, die uns nicht gehört in Wahrheit. Und darum nenne ich diese Dinge dann in Ungnade Gefallenes, aber werte sie dann gleichzeitig auch wieder auf als etwas, das so großartig ist, wenn ich es näher betrachte, wenn ich mich darauf einlasse.
Und ich glaube, es geht schon um das Thema gesellschaftliche Akzeptanz, um das Thema Bewusstseinsveränderung, die Rückseite viel grad. Ja. Es ist in Wirklichkeit ja, viele Seiten. Und das Thema des Stigmas, ich glaube, da können Wissenschaftlerinnen, wir wissen, wie der Lehmbau in den Ländern, wo er Usus war, verdrängt wurde, weil im weiterentwickelten Global North baut man einfach mit Stahlbeton. Und wir sind jetzt mühsam dabei, dem Lehm wieder die ihm gebührende Anständigkeit und sogar eigentlich ist es ein fortschrittliches Material und so weiter. Also ich glaube, es geht ganz stark um das Thema Bewusstsein. Stigmatisierung ist ganz was Wichtiges. Müll ist ein Wertstoff. Ja. Das versucht man uns beizubringen, aber es wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Generation brauchen, es sei denn wir, die vielleicht mit vielen jungen Menschen zu tun haben im Alltag, schaffen es ein bisschen schneller, in der Lehre, in der Forschung da dieses Gebiet weg von der Stigmatisierung hin zu den Chancen und Potenzialen zu erschließen.
Da möchte ich vielleicht noch ergänzen oder eigentlich entgegnen, dass wir sehr viel Material zur Verfügung bekommen von Menschen, die damit nichts mehr zu tun haben wollen. Und es verursacht ja eigentlich Arbeit bei uns, die das Material wiederverwenden, aufbereiten. So gesehen, das ist immer so ein zweischneidiges, so eine Diskussion, naja, das könnt ihr ja eh haben. Ja, und uns sozusagen kostet es Zeit und deswegen reden wir immer davon, dass das Material unbezahlbar ist. Und diesen Wert, dem Material nehmen, das ist sozusagen unsere Aufgabe und sagen, wir geben dem Material wir fügen dem Material eine Dienstleistung zu. Und das ist, glaube ich, dieser Wandel, den wir gehen sollten oder forcieren sollten, weil ja die Natur uns beschenkt mit diesen Rohstoffen, mit diesen Wertstoffen. Und da gibt es einfach ein Ungleichgewicht im Sinne des Rohstoffabbaus. Jemand, der Ressourcen abbaut, hat ja auch nicht die Rechte dazu. Da sind wir wieder stark beim Eigentum. Und das wollte ich sozusagen jetzt so im Sinne des, man traut sich was nicht nehmen. Andererseits kommt wer und sagt, nimm das, weil ihm dadurch leichter ist. Aber es verursacht wahnsinnig viel Zeitaufwand.
Ja, vielleicht können wir übergehen mit einer Zukunftsfrage noch. Also es ist ja auch gefallen, es geht um eine jüngere Generation auch und es gibt ja hier ganz viele Studierende und ich habe schon so ein bisschen Hoffnung, weil wir haben zumindest, es ist heute auch das Wort Vokabular gefallen, wir haben zumindest Wörter schon mal gefunden, mit diesen Materialien umzugehen. Es ging um das Urban Mining, das Containern und so weiter, also wo vor Jahren vielleicht auch noch Vokabeln gefehlt haben, um diese Prozesse zu beschreiben, finden wir zumindest eine Sprache dafür und können wir uns das überhaupt leisten, nicht diese Perspektiven zu wechseln und uns das entgehen zu lassen, dass Altpapier mehr ist als ein Rohstoff oder dass der Mehrwert, indem man ein Biedermeier-Gebäude sich die Arbeit an oder diese Zeit investiert, was du gemeint hast. Also können wir uns das überhaupt entgehen lassen, diese Perspektive nicht zu wechseln? Also vielleicht so auch im positiven Sinne, wie wir das Thema weiterdenken können.
Also ich bin sehr positiv gestimmt. Die Menschen, mit denen ich und wir auf diesen Themen arbeiten, also die jungen Studierenden, die interessieren sich dermaßen für diese Themen. Und das ist sozusagen der Grund, warum ich hier Hoffnung habe, weil wir da offenbar was ansprechen, was junge Menschen interessiert. Und das ist mal die Grundvoraussetzung. Es ist, glaube ich, inzwischen klar, völlig klar, dass dieses höher, schneller, weiter und dass die ganze Wirtschaft, die nur auf einem Mehr und basiert, dass das gescheitert ist bereits durch die Klimaveränderungen, ein klares Signal. Das heißt, ich denke, wir sind uns eigentlich, oder ich glaube nicht nur, dass das unsere Blase ist, die sich darüber im Klaren ist. Es wird nur höchste Zeit, eben den Konjunktiv zu verlassen und den Imperativ aufzusuchen, dass hier eine Änderung passiert. Und vor allen Dingen an den Hochschulen, und dort wird es abgefragt durch die Studierenden, zumindest dort, wo ich bin.
So wie im Moment der Zustand der Welt ist, ist es ja eigentlich schon zu spät, weil das ist irreversibel, was schon passiert ist. Man wüsste, was man zu tun hat, und die Erfahrung sagt, der Mensch braucht irgendwo einen Vorteil daraus, einen unmittelbaren Vorteil, damit er sagt, ich mache es lieber so als anders. Und letztlich, ich würde mir wünschen, dass die Menschen tatsächlich aus äußeren Gründen dazu gezwungen werden. Also dass sie merken, die Nachteile überwiegen, wenn ich weitermache wie bisher. Aber, weil sonst, muss ich sagen, ist das System träge. Aber der Mensch, so ist er ganz flexibel, wenn es um den eigenen Vorteil geht.
Ich möchte auf die positive Rückmeldung eingehen. Und es ist genau das Schöne, wenn man Pionier ist, dann geht man wohin, wo eigentlich jetzt der Raum noch nicht definiert ist. Und dazu auch sozusagen die Regeln kann man brechen. vor allem wenn es keine gibt, und die gibt es, wenn man das, was wir tut, ein bisschen nachliest in der EU-Produkteverordnung, da steht drin, dass wir das tun dürfen, weil es eben nicht definiert ist. Und da sind wir jetzt die Ersten, die da einfach auch mitgestalten, und insofern komme ich dann auch wieder auf die Politik zurück. Die Politik kommt hinter uns und wird sehen, dass das, was wir jetzt umsetzen, sehr machbar und schaffbar ist.
Es ist das Tun. Also dieser Tuesday, dieses Wort, es ist das Tun, machen Sie es einfach. Also die Frage zu stellen, wann wird das denn passieren oder schaffen wir das überhaupt, ist eine wichtige Frage. Ganz klar, wir brauchen rechtliche Rahmenbedingungen, es muss andere Abfalldeklarationen geben, wir dürfen es gar nicht den Müll rausnehmen eigentlich, weil da ist es schon Abfall und unterliegt einer Schlüsselnummer. Aber wenn ich es nicht tue, dann wird es nie passieren. Da kann ich mich lang drüber unterhalten und das ist auch nett und interessant. Aber es wird eigentlich nichts passieren in Wirklichkeit. So. Zumindest nicht in meiner Lebenszeit. Und das, was bei uns auftritt und wahnsinnig schön ist jedes Mal, ob es jetzt Studierende sind oder mitarbeitende Bauherrinnen oder mitagierende in den ganzen Prozessen, ist das Verselbstständigen. Es dauert manchmal länger, es dauert manchmal mehrere Wochen im gesamten Prozess, aber irgendwann ist bei jedem Mensch dann der Punkt da, wenn er sich dafür interessiert, dass es Klick macht und dann findet er oder sie genau dieses Ding, was er braucht, neben sich und muss nicht mehr zum Baumarkt gehen, weil er dann oder sie es dann verstanden hat. Aha, okay, das hält ja auch und vielleicht sogar viel besser und hat einen anderen ästhetischen Anspruch. Also es ist einfach zu tun, da steckt eine wahnsinnige Triebkraft drinnen, die auch dazu führt, dass es sich noch ändern kann.
TU Vision. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 6. Juni 2023 in der Technischen Universität Wien. Schnitt: Jeremias Meyer.